Wir schreiben das Jahr des Herrn 1621. Hier im Kloster Seitenstetten in Niederösterreich verfasst der Benediktinerabt Kaspar Plautz das erste Kartoffelrezept der Welt. In seinem Werk Nova Typis Transacta Navigatio Novi Orbis Indiae Occidentalis schrieb Kaspar Plautz:
Einfach machen. Ein Podcast über Menschen, die das tun, was sie wirklich wollen.
Willkommen bei Einfach machen. Wir sind Christian Alt und Anna Bühler. Und bei Einfach machen, da erzählen wir Geschichten von Menschen, die endlich das tun, was sie wirklich machen wollen. In Staffel 1, da war das Marcel, der hat sein altes Leben komplett hinter sich gelassen, ist nach Los Angeles geflogen, um da Schauspieler zu werden. Ob das was geworden ist, könnt ihr in der ersten Staffel hören. Und wichtig, wenn ihr diesen Podcast anhören wollt, dann fangt immer bei Episode 1 an. Wir erzählen nämlich immer alles chronologisch.
Das gilt natürlich jetzt auch für diese Staffel. Ihr seid gerade in Folge 2. Also schnell raus hier, wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt.
Ja, raus, weg, geht. Ciao, wir wollen euch hier nicht mehr sehen.
Ciao. Was macht ihr noch hier? Tschüss.
Was soll das?
Okay, also in dieser Staffel erzählen wir die Geschichte von Theo und Domi. Der Goldschmied und der Soziologe, die kündigen im August 2017 ihre Jobs, um sich gemeinsam ihren Traum zu erfüllen. Endlich in der Gastro durchzustarten. Und zwar ausgerechnet mit einem Kartoffelstand mit Imbiss auf dem Münchner Viktualienmarkt.
Um die Kartoffel, um die geht's auch in dieser Folge. Und da wird die Geschichte des Benediktinermönchs, den wir jetzt am Anfang gehört haben, Kaspar Plautz, das wird nochmal wichtig. Aber bevor wir jetzt in alte Kartoffelkeller runtersteigen und alles ganz muffig wird, wollen wir erstmal klären, wo wir gerade sind.
Es ist Anfang August 2017. Theo und Domi haben gerade von Fabi den Schlüssel für den Kartoffelstand bekommen.
Hier ist der Schlüssel, hier ist meine Telefonnummer. Ich bin jetzt eine Woche auf Reha. Entscheide dich, ob du es wirklich machen willst, ruf mich an. Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Und wirklich lange müssen sie nicht überlegen, ob sie das jetzt machen wollen. Klar wollen die den Stand. Und das wollen sie jetzt auch dem Vorbesitzer Fabi sagen.
Wollten dann sofort den Fabi anrufen?
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Dann hat sich herausgestellt, die Nummer war falsch.
Warum wolltet ihr in dem Moment ihn anrufen? Was wolltet ihr ihm sagen?
Ob er das wirklich ernst meint oder was los ist. Und ob wir den Schlüssel behalten dürfen sozusagen. Der war ja dann einfach weg. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir die nächsten Tage immer schichtenweise dort saßen, in der Hoffnung, dass er wiederkommen würde.
Wir sind an dem Tag da rein und dann sind wir in den nächsten Wochen immer wieder so ganz creepy hingeschlichen, wenn alle gerade zugemacht haben und keinen gegrüßt und irgendwie so ängstlich so rein und wir schauen uns das nochmal an und
es vergehen Stunden, Tage, Wochen und alles fühlt sich wie in so einem Schwebezustand an. Irgendwie unwirklich für Theo und Domi. Und auf der einen Seite schließen sie ja gerade mit ihrem alten Leben ab. Domi hat gekündigt und Theo will auch jetzt alles auf die Gastrokarte setzen. Und die beiden wollen endlich diesen Laden starten. Aber auf der anderen Seite, so richtig fix ist es ja alles noch gar nicht.
Das hat schon noch sehr lange gedauert, bis das alles geklärt war.
Das Gefühl, dass das alles noch irgendwie in der Schwebe hängt, das haben sie auch, nachdem sie Fabi dann erreichen. Auch nachdem sie ihn dann nochmal treffen und alles mit ihm genau besprechen.
Bei so einer normalen Gründung, da wäre jetzt klar, was als nächstes passiert. Nämlich, Fabi gibt den Laden auf, Theo und Domi übernehmen den Pachtvertrag und werden dann neue Inhaber. So läuft das eigentlich, oder? Zack, fertig, Gastro.
Genau so läuft das. Aber wir sind hier ja auf dem Viktualienmarkt. Hier gibt's einen Endgegner. Die Stadt München. Jede kleine Änderung auf dem Markt muss hier in einem persönlichen Termin mit der Marktleitung abgenickt werden. Theo und Domi haben zwar den Schlüssel in der Hand, aber ob sie auch eröffnen dürfen, das wird hier entschieden.
Das erste Gespräch, was wir mit den Markthallen München oder mit der Vertreterin der Markthallen München dann hatten, am Großmarkt ist es ja, die sind die Büros und wir haben uns davor getroffen, noch einen Kaffee getrunken und waren voll nervös und hatten das schon alles Mögliche ausgedacht und irgendwelche Szenarien, wie wir da cool halt reingehen. Das ist so ein altes Gebäude, ist eigentlich wie so ein Schulgebäude und wir saßen halt wie so zwei Jungs vorm Direktorat halt draußen im Gang auf zwei so Holzstühlen und haben gewartet, bis wir halt reingebeten werden zu diesem Gespräch. Und wir waren jetzt nicht so, okay, hey, cool, jetzt kommt ihr, so. Es war eigentlich gar nicht so.
Eigentlich würden Theo und Domi am liebsten jetzt Ende August direkt diesen Stand aufmachen, aber die Leitung der Markthallen muss den beiden die Erlaubnis geben, dass sie überhaupt den Stand des Vorbesitzers übernehmen dürfen, also von Fabi. Weil eigentlich sind die Regeln anders. Wenn ein alter Standbesitzer einen Stand aufgibt, dann wird dieser Stand erstmal neu ausgeschrieben.
Zum Beispiel ist vor ein paar Jahren der Gewürzstand frei geworden. Der liegt direkt in der Mitte des Markts gegenüber vom Maibaum. Da gab es dann so eine offizielle Ausschreibung und in der stand, dass Bewerber, die Gewürze und andere würzende Zutaten verkaufen wollen, besonders begrüßt werden. Und nur wer der Marktleitung gefällt, bekommt den Zuschlag.
Das ist eigentlich wie Münchner Wohnungsmarkt, so ein bisschen.
Hoch 3000.
Dass Stände ohne Ausschreibung den Besitzer wechseln, ist sehr selten. Und es passiert meistens nur dann, wenn ein Standbesitzer das gute Stück an Kinder zum Beispiel weitergeben will. Und auch da geht das nur mit ganz, ganz viel Papierkram. Also einfach Schlüssel übergeben, wie bei so einem VW Passat oder was weiß ich. Das geht hier nicht.
Und wir sind ja davon ausgegangen, okay, wir übernehmen das jetzt einfach und fertig. Aber da war dann erstmal so, okay, pff. Scheiße.
Ja, und das ist noch nicht alles. Die Marktleitung hat noch einen zweiten Hammer für die beiden.
Also es kamen einige bürokratische Hürden auf uns zu, so die schwer zu nehmen waren. Und wir dachten auch immer zwischendrin, oh, es geht nicht und so.
Der Stand, den die beiden da übernehmen wollen, ist ein Kartoffelstand. Da gibt es kein Wenn und Aber. Sie müssen Kartoffeln verkaufen. Wie kann man also aus der deutschesten und uncoolsten Knolle irgendwas Besonderes machen? Ein Imbiss, der den kulinarischen Ansprüchen der beiden auch entspricht. Obwohl die Mittagsgerichte immer auf Basis von der Ofenkartoffel zubereitet werden müssen.
Zur Erinnerung, Domi und Theo, das sind absolute Feinschmecker. Wenn die uns von Essen nur erzählen, dann bestellen wir alles einmal komplett, komplette Palette mit Schaf und Sahne und allem drum und dran. Zum Beispiel auf diesem Festival, an dem die beiden ihre gemeinsame Kochleidenschaft entdeckt haben, da wo sie komplett frei kochen konnten, da gab es
einen japanischen Abend, einen französischen Abend, einen arabischen Abend und haben quasi immer drei vegetarische Gänge dazu gemacht und wer wollte, konnte zu einem Aufpreis noch Fisch oder Fleisch haben. Beispielsweise gab es einmal Muscheln in Sake und Miso.
Und jetzt sind plötzlich sogar Pommes zu speziell.
Konkret wussten wir es beim ersten Gespräch mit der Marktleitung. Bevor wir irgendwas gesagt haben, war schon zur Begrüßung, Pommes könnt's vergessen. Das war der erste Satz, ohne Nachfrage.
Habt ihr da kurz gezögert deswegen oder dass es nur ein Kartoffelstand ist?
Ja,
auf jeden Fall.
Also kurz, aber ja.
Das ist der Moment, in dem Theo und Domi eigentlich auch hätten sagen können, alles klar, wäre schön gewesen, aber da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Komm, wir werden wieder Goldschmied und Soziologe und das mit der Gastro, das machen wir wann anders. Aber das machen sie nicht.
Nee, Theo und Domi, die nehmen jetzt diese Herausforderungen an und damit auch die kompletten Spielregeln der Marktleitung. In dieser Folge, da stehen Theo und Domi vor zwei großen Challenges. Die erste Challenge, sie müssen es schaffen, den Laden von Fabi übernehmen zu dürfen, dann eine Firma zu gründen mit allem drum und dran, was wirklich, wirklich viel Papierkram bedeutet.
Und die zweite Challenge, sie müssen aus der Kartoffel alles rausholen, was nur geht. So kreativ wie möglich kochen, damit der Stand eben nicht nur ein Kartoffelstand wird, sondern eben der Kartoffelstand schlechthin. Fangen wir mal mit der zweiten Challenge an und kümmern uns um die Kartoffel. Denn Theo und Domi legen sich eine Strategie nach der anderen zurecht, um sich mit ihrer Schicksalsknolle anzufreunden.
Vielleicht das Nerdigste, was wir je gemacht haben, war einfach mal ein Kartoffeltasting gemacht, haben bei unserem Nachbarstand alle Kartoffeln gekauft, die er hat, haben uns dann zu Hause hingesetzt, die alle einfach nur gekocht und haben dann wirklich eine Excel-Tabelle gemacht, okay, Kartoffel schmeckt nach was? Und dann hat jeder so, okay, ja, die schmeckt ja, sandig, steinig.
Hellgelbe Farbe. Und haben dann unsere Ergebnisse danach abgeglichen mit der Sortenbeschreibung wie sie tatsächlich ist.
Und haben dann aber recht schnell festgestellt, so, okay, die Adjektive steinig, sandig, ja.
Geht immer.
Wir lassen es mal lieber und haben das abgebrochen. Kartoffel.
Kartoffel.
Okay, was gibt's denn noch? Was kann man denn machen? Was macht man mit Kartoffeln? Irgendwie alle Kochbücher, die wir beide haben, nochmal anders gelesen, weil vorher irgendwie nie mit dem Bewusstsein hatten. Kartoffel. Neue Perspektive bekommen, okay. Register, aufschlagen, Kochbuch, Kartoffel. Okay. Aha. Ja. Ist ja doch mehr, als ich dachte.
Auch Mamas fragen, Omas fragen, Freunde fragen.
Kartoffeln.
Also es gibt viele, viele Kartoffelrezepte, Sachen, auch von denen man vielleicht nicht so viel gehört hat.
Ich hatte beispielsweise ein peruanisches Kochbuch. Das habe ich mir selber mal zum Geburtstag geschenkt. Das war so eins der Bücher. Nie, nie, nie wieder reingehen. Was gibt's denn noch? So. Da dann nochmal reingeschaut und so, ach krass, ja, die Peruaner, stimmt. Ja, Kartoffel. Und da sind halt irgendwie 50 Kartoffelrezepte drin. Und auf einmal so, okay, Kartoffel.
Kartoffel, 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 Kartoffel.
Das hört sich so an, als wäre der erste Funke schon mal übergesprungen, oder? Die sind bereit für die nächste Phase.
Die Allianz Bio-Kartoffel vom Hatzelhof. Sehr kräftiges Kartoffelaroma, äußerst speckig, wunderbar für einen Salat geeignet. Schöne gelbe Farbe, leicht zu pellen, dünne Schale zum Beispiel.
Kartoffel.
Oder die Miss Blush. Rotschalig. Mit gelben Sprenkeln, sehr nussiger Geschmack, von der Textur her eher wie einem Maroni, sehr trockenes Fleisch, wäre wunderbar für Papas Adugadas.
Kartoffel.
Ich glaube, das ist mir auch erst jetzt, wo ich mich damit beschäftige, klar geworden, dass ich eine Beziehung dazu hatte, weil es viele Kunden auch zumindest unterbewusst haben. Kartoffel ist ein sehr emotionales Produkt, ein sehr emotionales Gemüse, weil es bei vielen Leuten Erinnerungen an die Kindheit hervorruft, irgendwas Nostalgisches, was Schönes, das Erdiges, das Schälen, das Anfassen von diesen Knollen und so weiter, löst in vielen Leuten was aus und bei mir auch. Kartoffelpuffer war das Gericht meiner Kindheit und das hat meine Mama immer gemacht, also mindestens dreimal die Woche und einmal die Woche gab es Schupfnudeln, immer mit Sauerkraut. Einmal die Woche, jeden Mittwoch, bis ich, I don't know, 15 war oder sowas vielleicht. Und dass das so ein Basislebensmittel ist sozusagen, aber auch gleich sowas in gewisser Weise Heimeliges hat oder Beruhigendes und Schönes und Wärmendes. Vielleicht wusste ich das schon immer, aber jetzt ist es mir klar geworden, dass ich in gewisser Weise schon eine Beziehung zur Kartoffel hatte. Aber ich habe halt nie drüber nachgedacht.
Es ist Spätsommer und Theo und Domi nörden sich so richtig rein. Sie lesen alles über die Kartoffel und stoßen dabei auch auf ihn hier.
In seinem Werk Nova Typis Transacta Navigatio Novi Orbis Indiae Occidentalis schrieb der Benediktiner Abt Kaspar Plaut,
der das erste Kartoffelrezept 1621 schriftlich festgehalten hat, dass da war.
Summe has Barcaras, sive papas mundas, und Malefactas in Rotulas.
Kartoffeln kochen.
Olium,
mit Öl, Essig und Butter genießen.
Vel Saccharum et Gustav.
Okay. Das Rezept von Kaspar Plautz, also dem Original Kaspar Plautz, das ist sehr, sehr basic.
Das ist eigentlich so wie Christian Alt in der Küche immer.
Bitch, you basic. Kartoffel, Essig, Butter, zack, fertig, Kartoffelgericht.
Aber so einfach wie Christian Alt und Kaspar Plautz machen sich die beiden dann doch nicht. Sie kochen, sie organisieren Probeessen, sie machen Kartoffeln für Freunde, Kartoffeln für die Familie, nochmal für andere Freunde und natürlich für sich selbst. Und das alles zu Hause in der kleinen Küche von Domi. Und wenn ihr die beiden jetzt schon so ein bisschen verstanden habt, dann könnt ihr euch denken, wie das abläuft. Das alles, das passiert mit unfassbar viel Liebe fürs Detail. Jedes Gericht und auch wie das Gericht angerichtet ist.
Unser Bio-Rohkostsalat kommt in die eine Ecke des Tellers.
Das ist alles bis ins Detail perfektioniert.
Dieser Salat enthält Karotte, rote Beete, Spitzkohl, Weißkraut, Blaukraut, derzeit auch noch bunte Beete.
Kartoffel kulinarisch, kann man sagen, läuft so langsam.
Sonnenblumenkerne und gepoppten Amaranth. Kommt in die eine Ecke des Tellers.
Okay, die erste Baustelle, die erste Challenge, die ist so langsam abgeschlossen.
Ofenkartoffel.
Ob die Kunden dann auch wirklich auf Kartoffelgerichte
von der Sorte Colomba,
ob die da drauf stehen, das werden wir erst bei der Eröffnung sehen.
Im geheimen Verhältnis zusammengeschüttet. Butter, flüssig, Olivenöl, Apfelessig und Salz. Basiswürze, jede unserer Kartoffeln.
Harter Break. Also, wir sind auf dem Viktualienmarkt. Theo und Domi, die müssen sich in den ersten Wochen ja nicht nur mit Kartoffel-Knowledge befassen.
Knowledge. Weißt du? Knolle, ne?
Knowledge. Kartoffelwissen befassen. Sie müssen auch Ihren neuen Arbeitsplatz kennenlernen. Also diesen Markt hier, den Viktualienmarkt.
Wir stehen auf dem Viktualienmarkt in der Abteilung 3, auch bekannt als der alte Kartoffelmarkt, wo sich auch unser Stand gleich befindet. Das ist ein kleiner, gepflasterter Platz im hinteren Teil des Viktualienmarkts an der Frauenstraße. Wir stehen direkt am Kartoffelbrunnen. Zunächst mal finde ich es den schönsten Teil des Viktualienmarkts tatsächlich. Hier habe ich schon mehrmals in den Jahren, bevor ich überhaupt geahnt habe, hier den Stand zu eröffnen, in meinen Geburtstag rein gefeiert. So, in kleiner Runde, weil es hier äußerst gemütlich ist und es auch irgendwie scheinbar wenig Leuten bewusst.
Der Viktualienmarkt ist nicht riesig, aber doch schon sehr groß. Er liegt mitten in München, direkt neben dem Marienplatz. Hier gibt es mehr als 140 Stände und darum ist alles nochmal in Untergruppen sortiert. Und die heißen Abteilungen.
Obst gibt es zum Beispiel in der Abteilung 1, genau wie wechselnde Käse- und Wildstände. Und da ist auch Marinas Feinkost.
Macht unglaublich gute Sandwiches und alle Arten von italienischer Feinkost.
Das Café Nymphenburg ist in der Abteilung 2. Abteilung 4 hat den Maibaum und den Biergarten. In Abteilung 5 gibt es die besten Metzger der Stadt.
Dann sollte man die Ochsenfetzensemmel probieren, bei der kleinen Ochsenbraterei, relativ in der Mitte des Viktualienmarktes. Super simpel gehalten, einfach sehr gutes Fleisch, übrigens alles Bio.
Abteilung 6 hat die Fisch- und Geflügelhändler und koschere Waren. Und dann auch natürlich Abteilung 7. Hier gibt es noch mehr Wurst und das Café Richard. Und natürlich ist da auch die Metzgerei Klobeck.
Also beste Leberkassemmel meiner Meinung nach Klobeck. Und die servieren eine Leberkassemmel so, wie man das tun sollte. Senf muss man sich selber drauf tun. Meistens eher grantig bedient. Lätschert das Semmel auf jeden Fall. Und manchmal kommt es mir so vor, so aus Versehen den besten Leberkass gemacht, der so hergeht.
1 bis 7, aber eine hat gefehlt. Abteilung 3. Die haben wir gerade ausgelassen. Hier ist der Stand von unseren Kartoffeljungs. Und wenn man dann plötzlich so einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommt, dann ändert sich die Perspektive doch ganz schön. Aus irgendwelchen Standbesitzern werden plötzlich zukünftige Kollegen.
Und dann sind wir so in den nächsten Wochen immer wieder so ganz creepy hingeschlichen, wenn alle gerade zugemacht haben und kein Gegrüß und irgendwie so ängstlich so rein und wir schauen uns das nochmal an.
Zu unserer Rechten sozusagen, wenn man in unserem Stand stehen würde, ist die Kaffeerösterei am Viktualienmarkt, betrieben vom Christian. Und die haben ein recht junges Team, sehr unterhaltsam, sehr viel Entertainment ist an diesem Stand geboten. Deswegen lohnt es sich immer, da einen Kaffee zu trinken, zu jeder Tageszeit. Unser direkter Nachbar, der Uwe, Uwes Kartoffelstand, das war natürlich so mit der erste, den wir dann angesteuert haben. Wir haben auch unsere ersten Kartoffeln zum Probieren bei ihm geholt. Haben uns noch nicht getraut, ihm zu sagen, dass wir möglicherweise seine Nachbarn wären erstmal. Also ich glaube, wir hatten dann schon eher so ein bisschen Selbstzweifel. Wir haben uns nicht überlegt, ob die cool sind, sondern eher, ob die cool mit uns sind. Wir hatten schon so am Anfang ein bisschen Bedenken. So. Wir konnten es ja nicht wirklich einschätzen, ob das hier so eine Ellenbogengesellschaft sein würde. Und ich denke, okay, was wollen die zwei Boys da jetzt irgendwie aus dem Büro und aus der Werkstatt? Und so, die haben ja eh nichts drauf.
Also Anna, eine Sache müssen wir an dieser Stelle noch klären. Weil das ist eine Sache, die ich selbst lang nicht verstanden habe. Also ich komme ja zum Beispiel nicht aus München. Noch nicht mal aus Bayern komme ich. Also ich kann noch nicht mal Zugreister richtig aussprechen.
Oder Servus.
War's gut?
Ja,
nee. Nee, okay. Nee. Also wir arbeiten jetzt seit einem Jahr an dieser Geschichte. Und immer wenn ich Münchnern erzähle, dass wir eine Geschichte auf dem Viktualienmarkt erzählen, dann leuchten deren Augen. Also da wird sich dann so richtig gefreut, ne? Also der Viktualienmarkt, der hat für Münchner einen ganz besonderen Platz in deren Herzen. Wieso ist das so, habe ich mich gefragt und die Frage habe ich auch Theo gestellt.
Ich weiß nicht, ob es viele vergleichbare, noch so funktionierende von der Stadt regulierte Märkte in Deutschland gibt. Es hat eine lange, wunderbare Tradition. Durch diese gerade erwähnte Regulierung wird halt dafür gesorgt, dass sozusagen auch noch überhaupt solche Kartoffelstände oder reine Gemüsestände oder sowas noch gibt und das halt nicht alles zu Saftbuden und Frittenhütten so irgendwie geworden ist. Das macht es sehr besonders, dass es so im Herzen der Stadt ist und immer noch funktioniert und dass Leute hier tatsächlich einkaufen gehen, trotz allen Amazon Now und riesen Supermärkten und Rewe City und sowas. Also das finde ich was sehr Besonderes. Atmosphäre natürlich unvergleichbar.
Ich habe die Frage gestellt und war auch ein bisschen enttäuscht von der Antwort, weil so genau kann Theo die Faszination Viktualienmarkt auch nicht benennen, oder?
Ja, aber vielleicht ist es auch einfach so eine Sache, man muss mal da gewesen sein, ne? Es ist sowas, was man nicht in Worte fassen kann. Es ist was, was man eher fühlt, Christian.
Okay, das schieben wir auf. Wir kommen auf die Frage ganz am Ende dieser Staffel zurück. Dann, wenn wir mit den Jungs lange genug am Stand gestanden haben. Vielleicht checke ich es dann.
Ja, aber dafür müssen sie ja erstmal aufmachen. Und das, was Theo als Vorteil des Viktualienmarkts sieht, nämlich die Regulierung, die hat denen dann doch auch hier und da mal eine kleine Blutgrätsche verpasst. Die hat auf jeden Fall ihre Schattenseiten. Und die haben die beiden ja schon im ersten Gespräch mit der Marktleitung gemerkt.
Wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Nämlich kurz nachdem sie von Fabi den Schlüssel bekommen haben, sitzen sie jetzt mit ihm bei der Marktleitung. Und die Marktleitung sagt den beiden, dass sie es vergessen können, den Stand einfach so zu übernehmen.
Das ist ein bisschen übertrieben, sie können es nicht ganz vergessen. Okay. Aber es gibt ja immerhin noch einen Weg, den Stand zu übernehmen. Nur der bedeutet, dass Theo und Domi zusammen mit Fabi eine Firma gründen müssen.
Dann war erstmal klar, okay, wir müssen auf jeden Fall mit ihm zusammen in dieser Gesellschaft bleiben. Und zwar für viele Jahre. So. Deswegen war es schon ein großer, großer Dämpfer.
Die beiden denken kurz nach und lassen sich dann drauf ein. Fabi ist dann zwar noch auf dem Papier Teil des Stands, aber sonst hat er da nichts mit zu tun. Die denken sich, ist ja auch scheißegal, ob man jetzt alleine oder mit Fabi den Stand macht, Hauptsache Stand.
Und wie die beiden so sind, sie wollen am liebsten direkt unterschreiben, hier und jetzt, um morgen schon loszulegen. Aber nicht so schnell.
Ich würde sagen, ähnlich muss man sich fühlen, wenn man beim FBI sich bewirbt. Also man muss irgendwie unfassbar viele Dokumente von sämtlichen Behörden organisieren, denen schicken, was auch schon mal richtig viel Geld kostet.
Okay, jetzt legen Sie erstmal alle Unterlagen vor, die wir brauchen. Das war dann von der Stadtkämmerei eine Bescheinigung.
Von der Stadtkämmerei München. Noch nie vorher was davon gehört. Ich weiß nicht, ob ihr dazu einen Bezug habt. Was ist die Stadtkämmerei München?
Polizeiliches Führungszeugnis.
Du musst dir den Schufa-Eintrag holen, den musst du abgeben und auch noch bei der Stadtkämmerei München. Hast du keine Schulden bei der Stadtkämmerei München?
Schulzeugnisse, warum auch immer. Alle Schulzeugnisse, die ich hatte, habe ich da reingelegt.
Alle?
Alle, ja.
Bis heute weiß ich nicht, wie man Schulden bei der Stadtkämmerei München haben kann.
Auch 6. Klasse?
Nein. Ja.
Okay. Fade out. Theo und Domi, die laden gefühlt eine komplette Sackkarre mit Dokumenten bei der Stadt ab. Und die Stadt sagt nur,
ja, wir müssen alles prüfen. Und erst wenn wir alles geprüft haben, geht es. Und das mit der Anerkennung dauert eh noch viel länger. Aber vielleicht könnt ihr früher anfangen. Das war immer so die Aussage. Das ist schon okay, wir haben die dann kennengelernt bei der Stadt. Die haben eigentlich so, ja, da spricht eigentlich wenig dagegen, wenn sie zu dritt diese Gesellschaft machen, wenn jetzt alle Dokumente da sind. Kein Problem. Dann sollte es funktionieren, dass ihr zum Oktober anfangen.
Okay, ich glaube, es ist Zeit, mal kurz zusammenzufassen. Also, die erste Challenge, Kartoffel-Knowledge sich drauf zu schaffen, das haben sie geschafft. Die zweite Challenge, Firma gründen, Stand anmelden, da kommen sie sozusagen am Ran. Jetzt fehlt aber noch eine Sache, die man unbedingt braucht, wenn man eine Firma gründen will, und zwar, wie nennt man denn jetzt so einen Kartoffelstand mit Imbiss?
Der Name.
Ich meine, wir haben das Jahr 2018, das muss knallen.
Ja, voll.
Mit so einem geilen Slogan und
das
so.
Das muss auf Social Media funktionieren, das muss in Facebook abgehen. Das
Snapchat.
Da muss bei Etsy ein T-Shirt druckbar sein, ja? Da muss alles funktionieren. Okay. Aber das ist nicht leicht, einen Namen zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn wir uns jetzt mal die Geschichte der guten Slogans und der guten Markennamen anschauen. Es gibt ja zum Beispiel klassische Dinge wie Haribo, ja? Haribo, weißt du, wofür es steht?
Hans-Riegel-Bonn.
Hans-Riegel-Bonn, genau. Also, das ist ja im Grunde der Name des Gründers. Bei Theo wäre das dann
Tedomü?
Tedomü.
Nein, nein.
Okay.
Ja, also was man machen kann, ist aber auch so Seitenbacher-mäßig.
Was ein Slogan jetzt, oder was?
Nee, so der Seitenbacher-Style.
Ich glaube, den kann man nicht so viel.
Also
so
der Style einmalig. Ist ja im Grunde so oft wie möglich den Markennamen und das Produkt sagen, so unterschiedlicher Reihenfolge. Ofenkartoffeln von Isaknolle. Isaknolle mit Ofenkartoffeln. Ofenkartoffeln, Isaknolle. Das ist schon ganz gut, oder?
Gut. Wäre vielleicht was anderes.
Aber jetzt mal wieder ernsthaft. Die beiden entscheiden sich für eine Variante, die auch schon Elon Musk benutzt hat. Die Autofirma Tesla heißt ja nur Tesla, weil sie sich auf Nikolai Tesla bezieht, den Erfinder des Wechselstroms. Theo und Domi beziehen sich auf ihn hier.
Kaspar Plautz, der Mönch aus Seitenstetten, Niederösterreich, der das erste Kartoffelrezept aufgeschrieben hat, das mit Essig und Butter und Salz und Pfeffer. Und deswegen nennen sie ihren Stand Kaspar Plautz.
Das ist also jetzt der Name, der auf die Homepage, die Logos, den Instagram-Account und natürlich auf all die wichtigen Unterlagen kommt. I am in the industry, you
are in the industry. Jetzt müssen die beiden eigentlich nur noch warten, dass die Unterlagen dann auch alle so durchgehen und die Stadt ihnen das Go gibt, damit der Stand endlich eröffnet werden kann. Es gab ja diese eher symbolische Schlüsselübergabe und seitdem sind schon ein paar Wochen vergangen, aber jetzt können sie eigentlich nur sagen, okay, wir haben alles abgegeben, wir können jetzt Däumchen drehen und einfach hoffen.
Und die haben halt auch unglaublich lange gebraucht, um das zu bearbeiten. Also wir saßen da ewig lang rum und wussten ja bis zuletzt nicht, ob das geht.
Sie können jetzt nur abwarten und schauen, was passiert. Immerhin, auf dem Papier ist alles klar. Aber das Bauchgefühl sagt den beiden, irgendwas ist komisch.
Es gab ja so einen Moment, wo ihr dachtet, jetzt zerfließt es uns alles wieder in den Händen, als die Mail von Fabi kam. Mhm.
Also wir waren faktisch dann auch nicht die Einzigen, die das machen wollten. Es gab dann noch andere Freunde von Fabian, die das machen wollten. Und für mich war es so, kann ich überhaupt in Urlaub fahren? Riesengewissensfrage. Oder kann es sein, dass jetzt hier alles kippt? Dann bin ich in Urlaub gefahren. Wir saßen da, ich glaube, südlich von Florenz in dem Restaurant, das extra für Pistecchia Fiorentina irgendwie so ist. Geiler Laden. Kam so eine E-Mail von Fabi, so, ja, eigentlich jetzt, hey, ich habe jetzt wen anderen und die sollen das machen. Das Gefühl war in dem Moment so, okay, das war es jetzt dann doch.
In der nächsten Folge, da hören wir natürlich nicht nur die Antwort von Domi auf diese Mail. Wir sehen uns auch eine Geheimzutat an, die das Geschäft der beiden erst möglich macht.
Crack.
Auch genannt Leidenschaft. Wir erklären, wie Domi, der Soziologe, der irgendwann mal bei Sky gearbeitet hat, und Theo, der Goldschmied, zu den kulinarischen Obernerds wurden, die sie heute sind.
Einfach machen, das ist ein Podcast von Christian Alt und Anna Bühler. Ein audiomäßiges Wahnsinnsteil, so nennen wir das hier, produziert von Puls vom Bayerischen Rundfunk.
Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, wann geht eigentlich dieses audiomäßige Wahnsinnsteil weiter? Und dann sage ich, ja, gerade. Und der Producer dieser Ausgabe ist Fabian Zweck.
Redaktion Florian Mayer-Havrenik.
Die Titelmusik, die ihr in diesem Podcast hört, die ist von wegen Lisbeth.
Schlechte Witze, Christian Schiffer.
Und all die zuckersüßen Chancen flüstern mir ins Ohr. Komm mal rüber, bitte.